Körper ändern sich und der Gedanke bei meiner Mode ist schon auch, dass die Mode das praktisch mitmachen kann. Also sogar eine Schwangerschaft. Ich habe Kundinnen, die waren überglücklich, die waren im 8. Monat und haben gesagt, ich bin so froh, dass ich nicht diese Umstandsmode, auch ein ganz schlimmes Wort, dass ich nicht diese Umstandsmode kaufen muss, sondern dass ich wirklich deine Sachen tragen kann und die einfach mitwachsen. Und dann danach aber auch noch genauso schön aussehen.
Podcast, der Mode-Podcast. So, liebe Freunde, da sind wir wieder, der Modcast. Heute mit dem Thema der neue Weg der digitalen Modewelt. In unserer dritten Folge in Zusammenarbeit mit dem Fashion Council Germany werden wir uns eingehend zu dem Thema großen Themen, neue Wege im E-Commerce und mit 4 großartigen Designern unterhalten. Bevor wir unseren Austausch mit unseren Gästen starten, wollen wir einige wichtige Details zu unserer Zusammenarbeit mit dem Fashion Council Germany erklären. Denn der Fashion Council Germany bietet erfolgreich seit längerer Zeit Seminare und Webinare an, um Designer und Modeschaffende zu unterstützen. Wir als Modcast-Team sind natürlich schwer begeistert von dieser Angelegenheit und möchten unseren Beitrag hierzu mit dieser Zusammenarbeit beitragen. In dem aktuellen Programm, Hashtag Digital Fashion Future Readiness, geht es um die digitale Zukunft in der Mode und dies bildet auch den Grundstein unserer 3 gemeinsamen Folgen mit dem Fashion Council Germany. Und nun ein herzliches Willkommen an die Designer von Esther Perband, Marcel Ostertag, welcome back, und Natascha von Hirschhausen, die übrigens denn heute die Gäste sind von unserer letzten Folge in diesem Jahr 2020. Ich weiß, alle raven über 2020, wir blicken aber schon an das Jahr 2021. Und vielleicht sollten wir erstmal mit einer kurzen Vorstellung eurer selbst irgendwie, was ihr gerade so macht, was zeichnet eure Brands aus. Esther, fangen wir doch mal mit dir an.
Jetzt hast du absichtlich Esther gesagt.
Ja, stimmt? Wahrscheinlich schon. Das hatten wir von Anfang an, dass ich darüber stolpern werde. Aber jetzt im internationalen Kontext wäre das auch schon okay gewesen. Aber das kannst du ja vielleicht auch gleich in deinem Intro mitteilen.
Ich wurde vorher gefragt, wie ich denn genannt werden soll.
Dann sollte es Esther sein.
Esther oder Esther. Im internationalen Kontext heißt es Esther Perband und im Deutschen Esther Perband. Genau. Genug über meinen Namen geredet. Das bin ich. Und genauso heißt auch mein Modelabel, was ich seit 17 Jahren hier in Berlin habe, gehöre also schon etwas zu den Dinosauriern hier der Modeszene in Berlin. Mein Universum ist ein schwarzes Universum, deswegen werde ich auch gerne als die Queen of Black von Berlin genannt. Also zu 99,9% sind meine Kollektionen schwarz. Darüber hinaus gibt es noch Schmuck, Taschen, Schuhe. Ich finde, dass ich mit meiner Marke so ein bisschen für den Lebensspirit, den Zeitgeist für Berlin stehe, für die Subkultur, für die Berliner Musikszene, für die Clubszene, für das Integrative, vielleicht auch mein interdisziplinärer Ansatz an Mode. Und und das vermittle ich so mit meiner Marke, und den Stil meiner Marke beschreibe ich immer gerne mit den 3 Städten, in denen ich schon längere Zeit leben durfte, also Berlin, Moskau und Paris. In Berlin bin ich geboren, das sind einfach meine Wurzeln. Hier kommt natürlich so ein bisschen das Rockige, das Punkige, das Rotzfreche, das Androgyne her. Moskau war zuständig für das Avantgardistische, für das Konstruktivistische, vielleicht für das Strenge, für das Architektonische. Und Paris hat dann den Feinschliff gemacht, den Glam, das Edle, das Elegante und den Touch Feminine dazu.
Ich bin so fasziniert. Ich kann zum einen bestätigen, weil es ja hier ein Audio-Medium ist, also das Schwarz auch bis hin zur Maske, auch die ist ja schwarz. Aber für mich, also ich lerne ja, glaube ich, unglaublich viel über dich, weil ich kenne dich natürlich von Berliner Veranstaltungen, aber meistens dann wegen der Mütze. Deswegen die Frage nochmal so ergänzend, seit wann gibt es diese Mütze?
Die gibt es seit 2015, glaube ich, also jetzt 5 Jahre. Und es ist natürlich ja mein Signature-Piece, deswegen erkennt man mich auch immer so leicht. Vorher hatte ich eine andere Kappe, aber die war nicht von mir. Die hatte ich auch irgendwie 3 Jahre getragen. Habe mich aber jeden Tag geärgert, ich kann doch nicht irgendwas tragen, was nicht von mir ist. Aber da habe ich 3 Jahre drüber gebrütet, über dieser Kappe. Und irgendwann bin ich morgens aufgewacht und dachte, so muss sie aussehen. Bin ins Atelier und habe den Schnitt gemacht. Und dann haben wir einen Prototyp genäht und seitdem sitzt sie auf meinem Kopf.
Okay. Marcel, du, der eigentlich unser allererster Gast war, eine Kurzfassung von dir als Intro?
Ja, ich bin Marcel Ostertag, ich bin Modedesigner seit mittlerweile fast 15 Jahren. Also ich bin auch ein Dinosaurier.
Ich bin
zwar noch nicht so lange in Berlin, aber ich bin auch schon sehr lange in der Modebranche. Mein Label steht für 70s Glamour und sehr aufwendige Produktionen. Auch wenn ich selbst sehr gerne schwarz trage, trägt meine Kundin doch eher mehr Farbe. Und ich habe den Stil der 70er Jahre meiner Kollektion von Anfang an mit einfließen lassen, weil ich leider erst zum Ende der 70er Jahre geboren bin. Und ich denke, ich habe da sehr viel verpasst. Und es war eine sehr fröhliche, ausgelassene Zeit. Und das holt meine Kollektion immer wieder ab. Und ich transportiere das natürlich in die aktuelle Zeit und auch verbinde natürlich meine Kollektion auch immer mit dem aktuellen Geschehen. Und habe das Glück, dass ich durch meine Kollektionen sehr viele Menschen erreiche und auch eine sehr große Zielgruppe habe. Meine jüngste Kundin, die ich persönlich kenne, ist 14, meine älteste Kundin, die ich persönlich kenne, ist 88. Und das erzähle ich auch gerne, denn das ist ein Riesenspagat in der Modebranche, weil oft ja Brands sehr nischenbehaftet arbeiten und ich möchte gerne alle Menschen anziehen und alle Menschen glücklich machen durch meine Mode.
Danke, Marcel. Gerne. Natascha. Ich versuche ganz schnell jetzt Natascha von Hirschhausen, du meintest, es wäre ein bisschen schwierig, deinen Namen zehnmal hintereinander schnell richtig wiederzugeben.
Oh, mach mal, zehnmal.
Wir konzentrieren uns jetzt wieder auf dein Intro.
Ich bin hier auf jeden Fall das absolute Küken und hoffe, dass ich hier den beiden Vollprofis gegenüber irgendwie bestehen kann.
Auf jeden Fall.
Ich sitze auch schon passend auf ein bisschen einen kleineren Stuhl und gucke euch beiden riesig an.
Wir können gerne tauschen.
Passt. Genau. Ich habe erst 2016 gegründet. 2016 bin gerade mal 30 Jahre alt und habe mein Label Natascha von Hirschhausen gegründet, um die Benchmark für Nachhaltigkeit zu setzen. Also es ging wirklich darum, das gesamte System neu zu denken und besser zu denken und nicht nur an den Symptomen zu arbeiten, sondern wirklich an die Ursachen zu gehen und zu fragen, wie Mode wieder Spaß oder für mich auch schön sein kann. Das heißt zum Beispiel, dass die gesamte Kollektion abfallfrei in Berlin produziert wird und dass alle Komponenten entlang der gesamten Wertschöpfungskette auf ökologische und soziale Nachhaltigkeit kontrolliert werden. Das heißt nicht nur das Hauptmaterial, sondern eben auch die Verschlüsse, die Garne, das Wäscheetikett und so weiter. Und für mich der absolute Schlüssel zur Nachhaltigkeit ist das Design. Ich finde, das wird immer ein bisschen vergessen oder ein bisschen stiefmütterlich behandelt, weil nur ein Kleidungsstück, das ganz lange und mit Liebe getragen wird, kann überhaupt nachhaltig sein.
Danke, Natascha. Wir werden auf jeden Fall nochmal auch über deine Technik noch irgendwie sprechen. Und ich glaube auch, Esther wird da mit Sicherheit auch nochmal was dazu sagen können. Gerade was dazu das lange Tragen von oder die Aktualität von Mode auch angeht. Thema die wechselnden Saisons. Aber weil wir hier das große Thema ja die digitale Modewelt haben, möchte ich jetzt mal vorab hier so in die Runde mal werfen. Wie groß ist denn der Anteil eures E-Commerce, was jetzt eure Brand angeht? Und das vor und jetzt noch während Corona?
Okay, dann fange ich gleich an. Ich kann das nur schätzen, aber vor Corona hatten wir ungefähr 2/3 stationärer Handel und 1/3 online. Und inzwischen sind es 8/9, 9/10, also fast nur online.
Bei euch?
Ladies first.
Also bei mir ist es mittlerweile auch, dass es 80-85% online sind. Der Rest eben stationärer Einzelhandel. Dazu muss ich aber auch sagen, dass mein Online-Shop sehr, du hast so schön das Wort benutzt, stiefmütterlich behandelt wurde. Also ich hatte einen Online-Shop, aber da ging irgendwie eine Bestellung pro Monat irgendwie ein. Und das ist natürlich alles, hat sich alles geändert durch das, was so sonst passiert ist bei mir im Jahr.
Da gehen wir gleich als nächstes drauf ein. Ja?
Genau, also ich habe eigentlich erst den richtigen Online-Shop, sodass er auch international funktioniert, erst im Februar diesen Jahres gelauncht. Und deswegen ist es natürlich auch schwierig, da so einen Vergleich hinzustellen. Aber ich habe es gerade gesagt, eine Bestellung pro Monat und jetzt sind es sehr, sehr viele.
Marcel?
Also bei mir hält sich das ein bisschen anders, die Waage. Also ich mache 20% online und 80% tatsächlich im stationären Handel, weil ich habe sehr viele Stammkunden und meine Kollektion ist ein sehr haptisches Erlebnis. Und bei mir ist auch alles komplett nachhaltig und in Deutschland produziert. Und ich sage mal so, mein Klientel möchte auch so ein bisschen diesen Einkaufsflair dabei haben und möchte beraten werden und möchte ein bisschen quatschen. Und meine Kollektion ist ein bisschen hochpreisiger angesiedelt und das ist wirklich immer so ein kleiner Mini-Event, wenn dann Kunden dann persönlich kommen. Und das hat sich jetzt tatsächlich auch in den Corona-Zeiten zu meinem absoluten Verkaufsschlager entwickelt, die Einzelappointments. Und ja, und die 20% online beziehen sich hauptsächlich auf meine Easy-to-Wear-Linie. Das ist meistens Sweatshirts, Hoodies, T-Shirts, ein bisschen was von Kaschmir und auch von den Accessoires. Aber ich sage mal, die ganz aufwendigen Teile, die bei uns in Berlin gefertigt werden, die verkaufe ich wirklich nur, wenn es jemand auch vorher in der Hand gehalten hat.
Mhm. Zurück zu Esther, weil du hast es ja schon mal auch gerade angesprochen, es hat sich ja einiges bei dir getan. Also ich, mitunter auch die erfolgreiche Teilnahme bei The Cut, also bei
Making The Cut heißt es.
Okay, wie in der Szene kürzen wir es einfach ab, so wie, ja, sagen nicht mehr so What's Up, sondern so Up, What und was so. Making The Cut, zumindest bei Amazon Fashion, das aber auch mit Heidi Klum und Tim
Amazon
Gunn.
Prime?
Ist es bei Amazon Prime?
Ja, es ist bei Amazon Prime, nicht bei Amazon Fashion.
Ich stelle dir gleich noch ein paar inhaltliche Fragen zu Amazon Prime, bei Prime Video, wenn es so weitergeht. Aber worauf ich ja hinaus will, ist, natürlich hast du dadurch auch einen starken Wandel durchgemacht. Und erstmal, wie kam es überhaupt dazu, dass du daran teilgenommen hast? Weil du hast ja gerade schon gesagt, du bist ja eher so der Dinosaurier, das hast du dich ja selbst tituliert. Und dann bei so etwas, was ja eher schon eher so neumodisch ist, vor allen Dingen dann auch noch mit jemand so wie Heidi Klum, die super erfolgreich ist. Also eigentlich gibt es ja eigentlich nur noch so den Heidi Klum-Wear, aber da muss es ja auch irgendwie so Vorbehalte gegeben haben. Und was hast du seitdem, seit dieser Erfahrung denn bei dir jetzt irgendwie, was die Brands angeht, dann irgendwie geändert? Also wir haben es ja schon gerade gehört, online hat sich da massiv schon mal verändert.
Mhm, richtig. Also alles fing eigentlich an, dass ich im Januar 2019 eine E-Mail bekommen habe von einer Casting-Agentur aus Los Angeles, die gefragt haben, sie haben mich irgendwie entdeckt bei ihrer Recherche und wollten wissen, ob ich nicht Lust hätte, mich bei diesem Projekt irgendwie zu bewerben. Und meine erste Reaktion war natürlich, um Gottes Willen, auf gar keinen Fall. Also es geht irgendwie überhaupt nicht, eine Esther Perband bei so einem Format, so einer Sendung. Ich habe Gott sei Dank nicht sofort geantwortet, sondern habe es mal ein paar Tage sacken lassen. Und irgendwann dachte ich so, warum eigentlich nicht? Und habe mich dann entschieden, es zu machen und es so gesehen oder mich gefühlt wie, okay, ich bin jetzt einfach ein Astronaut und gehe auf eine Entdeckungsreise. Also vor ein paar hundert Jahren hätte man gesagt, auf Entdeckungsreise wie ein Alexander von Humboldt. Jetzt habe ich mich eher gefühlt wie eine Astronautin, die eine Entdeckungsreise macht, um das digitale Universum zu entdecken. Und habe gedacht, von wem lernen, wenn nicht vom Größten irgendwie in der Modebranche, nämlich von Amazon und so. Und so habe ich das gesehen, dass ich dachte, ich ziehe da einfach raus so viel an Informationen und Erfahrungen, die ich dann für mich eben auf meine ganz persönliche Art und Weise umsetze.
Also Moment, es gibt da so zwei Zwischenfragen, die ich da gleich mal so erbringen muss. Also zum einen, gerade für jemand, der halt irgendwie so eine Anfrage bekommt, wie kann man die denn so auseinanderhalten? Also kanntest du die Agentur, die dich angeschrieben hat? Weil ich würde ja nochmal annehmen, hallo, wir haben ja ein Konto über 3 Millionen, du bist ja als alleiniger Erbe, bitte überweise und so und so. Also wie konnte man das voneinander unterscheiden? Also wie wusstest du, dass es eine authentische Anfrage ist?
Das ist eine authentische, interessant. Vielleicht bin ich einfach generell ein positiver Mensch und du zweifelst erstmal. Also ich habe es gar nicht angezweifelt.
Ich kriege einfach zu viele Spam-Mails,
also
deswegen wahrscheinlich.
Also diese Mail mit diesem Konto und überweise gleich oder du kriegst dann 300.000.
Ja,
so.
Oder möchtest du weitere Bilder zugesandt bekommen, dann schreib mir hier unter dieser E-Mail-Adresse. Also.
Die kenne ich auch. Habe ich tatsächlich nicht in Frage gestellt. Es war auch tatsächlich ein Foto angehangen von Heidi Klum und Tim Gunn. Und es war auch das Foto von den beiden, was man dann auch in der Presse gesehen hat. Also ich habe es vorher nicht mitgekriegt, aber anscheinend gab es auch öffentliche Aufrufe Teilnahmeaufrufe dafür. Ja, also das, ich habe es nicht in Frage gestellt. Ich habe dann einfach geantwortet und dann ging der ganze Prozess los und der hat monatelang gedauert.
Na, die zweite Frage, ja, weil du auch gleich erwähnt hast, das hat Amazon so der Größte im Fashion-Bereich. Also mir war das so auch nicht so bewusst. Also in welchem Kontext, von dem Volumen, von dem Umsatz, weil ich habe jetzt irgendwie nicht meine Hausarbeiten gemacht, dass ich das jetzt hinterfragt habe, wie groß Amazon da ist.
Ja,
also das
so genau
Umsatz
kann ich
machen, ja. Aber
ja,
Fashion?
Also ich glaube, es ging mir eher darum, ich war vielleicht auch oder bin es nach wie vor eher Amazon kritisch, also weil man bringt Amazon Fashion oder überhaupt Amazon natürlich eher mit Fast Fashion, mit macht den ganzen kleinen Einzelhandel kaputt und so, und da war man natürlich irgendwie dagegen und das war schon auch erstmal so ein Moment, wo ich dachte, will ich damit in Verbindung gebracht werden, weil ich halt doch eigentlich die Fahne hoch eben für individuellen Einzelhandel oder dass eben die Städte ein schönes Bild behalten und sowas. Hm. Und das war schon auch erstmal so ein Konfliktpunkt für mich. Und dann musste ich das für mich irgendwie auch so argumentieren, dass okay, es ist ja kein, ich heirate die ja jetzt nicht so, sondern ich gehe da eine Partnerschaft ein für eine Zeit und ziehe mir eben dann danach raus, was für mich wichtig ist und was ich umsetzen kann, aber dann wieder auf meine persönliche Art.
Mhm. Und diese Reise als solches mal so kurz zusammengefasst, also weil die Grundfrage war ja tatsächlich, inwieweit hat das jetzt irgendwie deine Arbeit verändert? Also von Anfang an haben wir gesagt, du, Esther oder Esther, if you want to be successful, du musst ein bisschen bigger sein in the online game, oder was waren so die Erfahrungen, die du da für dich rausgezogen hast?
Entschuldigung. Also die ganze Journey, wie man so sagt, die ich da durchgemacht habe, war für mich super spannend, weil ich wurde natürlich total angekreidet, dass ich eben nur schwarz benutze. Das haben sie auch bis zum Schluss irgendwie versucht, mir auszuprügeln, nicht im wahrsten Sinne des Wortes. Aber das war schon extrem anstrengend für mich, aber auch so lehrreich, weil vorher musste ich nie argumentieren, warum ich das so mache, wie ich es mache. Weil man wusste irgendwie, ich mache nur schwarz, das heißt nur Leute, die auch wirklich schwarz gerne tragen, kommen bei mir im Laden. Und ich musste nie argumentieren, warum ich das mache. Dort musste ich das, und zwar irgendwie jeden zweiten, dritten Tag, wenn wir eine neue Jury-Sitzung hatten, und da immer wieder neue Argumente zu finden. Aber das hat mich eigentlich so bestärkt in dem, was ich mache. Und das, also da allein bin ich schon mal dankbar für. Und dann haben sie natürlich auch gesagt, schwarz kann man nicht online verkaufen. Ach, was sie nicht alles für Argumente hatten. Und mit nur schwarz kann man nicht erfolgreich sein. Wo ich auch mal dachte, na, warte mal, also gibt es so ein Yuji Yamamoto, da gibt es irgendwie eine Ande Mölmis. Also es gibt einfach unzählige Beispiele an Marken, die auch nur schwarz machen und sehr, sehr erfolgreich sind. Aber sie versuchen dann natürlich irgendwie
Drama.
Ja, Drama.
Ist das andere Format. Drama ist das andere Format, aber ja.
Genau. Ja, also insofern war es sehr, sehr lehrreich für mich. Und genau, ich habe mich einfach nur noch bestätigt gefühlt, gestärkt gefühlt in meiner Aussage, was ich mit meiner Marke irgendwie will und warum ich das so mache. Und genau, gedreht, das ist auch oft die Frage, weil wir natürlich komplett ohne Masken gedreht haben. Also gedreht wurde es letztes Jahr, 2019, als das alles noch möglich war und wir durch die ganze Welt geflogen sind. Und dann hatte ich ungefähr 8 Monate Zeit, nachdem ich zurückgekommen bin, um mich vorzubereiten auf den Launch, auf die Ausstrahlung der Sendung. Und da habe ich wirklich nichts Kreatives gemacht. Ich habe nur einen neuen Online-Shop aufgebaut, eine neue Online-Seite, extrem viel Zeit und Geld in SEO. Also alles das zu machen, damit ich wirklich sichtbar bin und den größtmöglichen Nutzen aus meiner Teilnahme dazu ziehen.
Also auch nur kurze Zwischenfrage, also jetzt Natascha, weil du ja so das Küken bist und so und du ja schon alles so komplett, also Nachhaltigkeit ist ein Thema für dich, aber wenn du das irgendwie auch so hörst, kannst du das alles so nachvollziehen und sagst, das ist ja bei uns ja normal, also Amazon, klar, mit dem muss man zusammenarbeiten, SEO, Online-Präsenz, all das.
Dass man es mitmacht?
Ja.
Absolut, also ich glaube auch, Nachhaltigkeit ist ja immer so ein bisschen dieses Hin und Her, was ist noch okay, wie viel will ich wachsen, wie viel ist noch nachhaltig, aber man muss ja auch sichtbar sein, man muss auch verkaufen, um überhaupt irgendwie einen Einfluss zu haben. Also ich habe die Entscheidung absolut verstanden und fand die eher auch sehr mutig. Also ich hatte auch Angst, dass wenn man da mal jemand, ich hatte ja Esther auch schon vorher mal kennengelernt und auch schon öfter mal gesehen, ich hatte immer die Angst, dass man, wenn man dann jemanden kennt aus so einem Format, dass man dann eher so ein bisschen denkt, ups, so ein Format. Und ich muss sagen, das bei dir echt, und das ist das höchste Lob, das ich dir aussprechen kann.
Ich mach's gerade.
Ich habe total mitgefiebert und ich habe mich total gefreut, dass du da mitgemacht hast.
Dankeschön.
Genau, das Gleiche habe ich dir vorher auch gesagt.
Ja, ich bin hier ganz groß, deswegen habe ich auf dem großen Thron nämlich. Vielen Dank euch.
Ja, also gut, in der Hinsicht hat sich das ja schon gelohnt, weil bei mir ist es ja wirklich, wenn ich so eine Zusammenarbeit mit Amazon hole, ich denke da immer so an die Absurdes.
Darf ich kurz was sagen? Weil also es kommt mir einfach gerade, Entschuldigung, ich unterbreche normalerweise nicht, aber
bitte,
ich muss einfach
ja
auch
nochmal
sagen, ich hatte wirklich die Hosen so geschissen voll, bevor ich da hingegangen bin. Ich saß im Taxi zum Flieger, ich habe nur geheult, weil ich dachte, ich mache den größten Fehler meines Lebens. Weil natürlich dachte ich, wie werden die Leute reagieren? Weil natürlich stand ich für was Bestimmtes irgendwie. Ich glaube nicht, dass sich das geändert hat, aber das weiß man ja vorher nicht. Ich wusste nicht, was da auf mich zukommt, was da für Dramen irgendwie passieren. Man kennt so eine Format, ich meine Reality-TV. So, und da war ich einfach super besorgt. So, und ich glaube auch zu Recht und habe mir schon irgendwie Exit-Strategies und so ausgedacht. Und bin einfach froh, dass ich es einfach geschafft habe, da so meine persönliche Journey zu machen, die einfach auch, ja, ich habe das Gefühl, ich musste mich nicht verbiegen oder ich. Doch, was heißt, ich hätte es können, aber ich habe es einfach nicht gemacht und bin mir treu geblieben Und deswegen ist das, glaube ich, auch so gut für mich gelaufen. Aber die Sorge war extrem groß.
Na, auch ein Faktor, den ich ja irgendwie auch mitbekommen habe, weil ich ja auch dein Interview diesbezüglich gelesen habe, ist ja auch, dass du natürlich dadurch, dass es ein internationales Format ist, jetzt auch plötzlich internationale Kunden hast. Größtenteils jetzt, also ein ganz, ganz großer Teil auch aus Amerika. Ist man da in erster Linie so super happy, so von wegen, endlich raffen wir auch die Amerikaner, was man, oder ist man da eher so vorsichtig, verstehen die mich überhaupt wirklich? Oder ist man da nur so ein Hype-Produkt und so? Oder hat man da ein bisschen so die Sorge, dass der Hype irgendwie verfliegt, dass sie gar nicht zu schätzen wissen, was du da selbst irgendwo auch als Designer machst? Sind das nicht auch so Überlegungen, die man dann hin und wieder hat?
Also ich glaube, die Chance durch diese Teilnahme bei der Show ist eben, dass die Leute mich oder die Kunden, die jetzt Kunden sind, mich so gut kennengelernt haben, dass die mich schon verstehen. Und die Kunden, die ich jetzt habe, die wissen auch genau, warum sie das Produkt irgendwie bei mir kaufen. Natürlich gibt es die Bedenken. Also es gab natürlich einen Peak nach der Ausstrahlung. Es ist Streaming, also man kann es ja immer noch sehen. Und ich merke auch anhand von Nachrichten, dass es Leute gibt, die es jetzt erst anfangen zu gucken und so. Also es wird noch eine Weile auch dauern. Aber trotzdem muss ich mich jetzt darum kümmern, wie kann ich das so ein bisschen aufrechterhalten. Also ich muss sozusagen dafür sorgen, dass es immer wieder irgendwie was Besonderes gibt, damit die halt irgendwie bei der Stange bleiben.
Ja, weil das interessiert, also jetzt mal abschließend, was mich auch wirklich interessiert, ist so, weil Amazon bietet ja die Plattform, finanziert es ja erstmal, dass dieses Format ja dann irgendwie existiert. Aber inweiweit werden die da so involviert? Gibt es dann einen, der sagt so, im Übrigen, wenn du mal wieder neue Stücke machst, dann präsentier die mal bitte so, das kommt bei unseren Kunden am besten an. Oder benutzt man nur maximal 250 Gramm Stoff, dann können wir das besser verliefern. Oder gibt es auch
ja, okay,
solche Hinweise?
Dann muss ich vielleicht eine Sache klären. Also ja, Amazon Prime hat diese Show finanziert. Mhm. Und es gibt einen Gewinner am Ende und der kriegt, the winner gets it all. Also der Gewinner hat 1 Million US-Dollar bekommen und ein 2 Jahre langes Coaching. Aber ich habe ja nicht gewonnen.
Zweiter.
Ich bin Zweite geworden. Genau. Nee, absolut super. Also ja. No bad feelings. Aber der Zweite kriegt dann eben gar nichts. Also ich habe überhaupt keinen Kontakt mit denen mehr. Also
achso, ich dachte, das ist aber schon im Verlauf dieses Formates, dass man da schon den einen oder anderen Austausch hat, weil man lernt ja auch schon was nur durch das Dabeisein.
Ja, aber dazu, also innerhalb von 2 Tagen immer wieder neue Sachen zu kreieren, da ist dann nicht die Zeit. Also so ein Coaching gab es dabei nicht. Mhm. Also die Jury hat, finde ich, sehr, sehr gutes Feedback gegeben. Und natürlich sieht man im Schnitt jetzt immer nur ein paar Minuten von den Jury-Sitzungen. Die waren in der Tat aber teilweise bis zu 3 Stunden lang, so eine Jury-Sitzung. Also wir standen da wirklich und jeder Designer stand 20 Minuten oder eine halbe Stunde vor der Jury. Und die haben sehr gutes und intensives Feedback gegeben. Und da ging es natürlich so ein bisschen mehr um so eine Sachen, wie du jetzt auch ansprichst. Also wie sie halt gesagt haben, aber ist es so schwierig, nur schwarz, wenn alles schwarz matt ist, dann kann man das nicht sehen online und so. Also es ging da schon so ein bisschen auch in die Tiefe. Aber ja. Aber nicht so intensiv, wie man sich jetzt irgendwie ein Coaching oder so vorstellen könnte. Mhm. Und es gab natürlich auch große Unterschiede in der Jury. Also.
Und bevor ich jetzt nochmal gleich zu der nächsten Frage zu Marcel komme, abschließend auch nochmal vielleicht diese Detailinformationen, weil du meintest ja von dem Ausbau deiner Online-Plattform, hast du auch gerade so den T-Shirt-Bereich in der Form auch ein bisschen ausgebaut. Kannst du das mal genau präzisieren, warum ein T-Shirt gerade da so einen besonderen Part darstellen?
Ja, das war eigentlich eine strategische Überlegung, weil meine Bekleidung auch schon eher im höherpreisigen Segment ist und ich nicht einschätzen konnte, wer ist die Zielgruppe von so einer Reality-Show oder beziehungsweise kann man sich ja eigentlich vorstellen, dass sie eher jünger ist. Und meine Überlegung war einfach, ich muss den Bereich ausbauen, der halt so ein bisschen mehr accessible, sagt man im Englischen, also einfach nahbarer, günstiger, den man mal eben so im Vorbeigehen irgendwie kauft. Also Marcel hat es ja auch gesagt, also das, was er online verkauft, sind eher die Easy-Teile, Sweater, Hoodies, ja. T-Shirts irgendwie so. Und das macht auch Sinn. Da weiß man, da muss man nicht groß anprobieren. Also Marcel, du hast auch Sachen, die, ich meine, die sind so aufwendig, die musst du teilweise dann auch auf Maß machen. Und das mache ich ja auch. Und das ist schwer, sowas online zu verkaufen. Und das war mir vorher klar. Und deswegen habe ich gedacht, okay, den Bereich muss ich ausbauen. Aber ich bin überrascht, ja, es wurden viele T-Shirts gekauft, aber ich bin überrascht, wie viele auch sehr aufwendige, sehr teure Sachen einfach über den Ozean da gegangen sind. ohne dass sie es vorher anprobieren konnten.
Wann kommt der Duft? Wann kommt die Unterwäsche?
Ja, ich warte drauf. Ich brauche Partner dafür. Hallo? Hallo da draußen? Hallo Universum? Könnt ihr mir nochmal helfen?
Dafür sind wir ja da. Kommen wir mal zur nächsten Frage, und zwar die geht dann an Marcel. Also die traditionellen Wege B2B und B2C werden ja immer überdacht. Und D2C, also Direct to Consumer, ist ja nun stark im Kommen. Für unsere Zuhörer, denen die Begriffe B2B und B2C nicht gleich etwas sagen, hier eine kleine Erläuterung. B2B steht für den Verkauf von Designern an Einkäufern bzw. Geschäfte. Im Gegensatz hierzu steht B2C, welches den Verkauf von Geschäften an Kunden bezeichnet. Also jetzt die Frage an dich, Marcel. Wie schaffst du den Weg Direct to Consumer bei deinen Kunden?
Also, vor Corona haben wir regelmäßig Pop-Up-Stores gemacht. Und zwar nicht nur in Berlin, sondern in Zürich, in München, in Wien, in Hamburg, in Düsseldorf. Dieses Jahr aber auch Lissabon geplant, hat alles nicht stattgefunden wegen Corona. Und das ist eigentlich unsere größte Verkaufsplattform, in der Stadt aufzupoppen für einen Tag, ein ganzes Netzwerk einzuladen und da direkt zu verkaufen. Das ist für uns, war eigentlich unsere größte Einnahmequelle, bevor Corona kam. Und jetzt haben wir das so ein bisschen umgesattelt und machen das nicht in Form von einem Pop-Up-Store, sondern in Form von Einzelterminen in diesen Städten. Also ich bin dann auch mit der Kollektion und meinem Team unterwegs. Und wir machen das quasi dann jetzt durch Corona geschuldet eher im privaten Rahmen und wirklich mit Zeitslots, was natürlich das Ganze sehr aufwendig macht.
Also wie von was für einem Volumen sprechen wir, wenn du also alles so mitnimmst? Also kannst du ja nicht vor Ort sofort schneidern, aber zumindest die Kollektion, wie viel Volumen umfasst
das? Das ist immer nach Terminlage. Wenn ich jetzt weiß, ich habe in München an 2 Tagen 20 Kunden verteilt im Stundenrhythmus, dann nehme ich so und so viele Sachen mit. Das ist natürlich immer auf Planungslage. Ja. Mhm. Und aktuell hat sich natürlich auch das alles ein bisschen verlegt, weil momentan wissen die Kunden ja überhaupt nicht, wo sie die Sachen anziehen sollen. Weil es gibt keine Events mehr, du kannst abends nichts mehr unterwegs sein. Dementsprechend hat sich ja auch von vielen Menschen die Kleidung, die sie sonst, wenn sie in die Arbeit gegangen sind, gibt man sich ein bisschen mehr Mühe. Jetzt findet alles über Zoom statt. Deshalb ist es schon sehr jogginglastig und auch sehr gemütlich geworden, sage ich mal, die ganze Garderobe. Und da haben wir natürlich auch reagiert und haben für unsere Kunden im höherpreisigen Segment jetzt Kaschmir-Hoodies gemacht, die wir in Deutschland stricken lassen. Und das hat sich zu unserem Bestseller avanciert. Also der kostet 1.100 Euro, der Hoodie. Und das ist unser bestverkauftes Produkt im Corona-Jahr. Also man muss also, sage ich mal, ein bisschen, das ist auch mein Lieblingswort in der aktuellen Zeit, situationselastisch. Das ist die Steigerung von flexibel. Denn wir haben uns jetzt auch so ein bisschen von den Saisonen gelöst, weil man kann ja überhaupt nicht mehr planen. Also ich müsste ja eigentlich jetzt schon für nächsten Winter wieder die Kollektion machen. Ich weiß aber gar nicht, wie es überhaupt nächstes Jahr im Winter aussieht, ob man wieder schöne Sachen tragen darf, ob wieder ein bisschen Cocktail gefragt ist, ob wieder ein bisschen Abend gefragt ist oder ob alle nur noch zu Hause hocken und sich über den Monitor irgendwo treffen. Und dementsprechend habe ich unsere Saison jetzt auch so ein bisschen entschleunigt und wir machen das jetzt immer so, was brauchen wir. Wir hangeln uns so von Monat zu Monat und machen jetzt immer so kleine Limited Editions und die bieten wir unseren Kunden erstmal online an und schreiben aber natürlich auch unsere Kundenagenda, die wir schon haben, dann nochmal persönlich an. Hey, ich weiß ja auch, Kundin XY aus München trägt gerne das und das. Wir haben für dich extra was angefertigt zum Beispiel. Und dann, so funktioniert das bei uns gerade momentan. Und wir haben tatsächlich ein paar neue Produktgruppen auch aufgenommen. Also ich hatte davor keine normalen Hoodies und Sweaters und T-Shirts in der Kollektion. Das hat sich auch tatsächlich durch Corona so ein bisschen entwickelt. Und wir haben dadurch auch eine riesige Spendenaktion ins Leben gerufen mit unserer Easy-to-Wear-Linie, weil auch ich finde, man darf in solchen Zeiten nicht immer nur an sich und sein Brand und sein Unternehmen denken. Man muss ein bisschen auch die Augen aufmachen, was um einen rum passiert. Und da habe ich mich auch in Berlin eben, sage ich mal, umgesehen, was los ist und bin dann eben aufs Tierheim gestoßen und die haben wahnsinnige Umsatzeinbußen, weil viele Spenden weggebrochen sind. Und das ist ein Verein, der komplett spendenbasiert ist. Und so haben wir gesagt, okay, wir wollen auch was Gutes mit der Hoodie- und Sweaterlinie machen und wir spenden von jedem verkauften Stück 20% das ganze Corona-Jahr schon durchgehend an das Berliner Tierheim davon. Und das hat sich sehr gut entwickelt und das ist einfach auch was einfach dann der Seele gut tut. Und ich finde so, wenn man mit solchen Projekten sein Label ein bisschen noch nach vorne bringt, finde ich, und einfach auch den Kunden und Leuten mal was Neues anbietet, was man vorher nicht gemacht hat und das noch mit einem karitativen Zweck verbindet, hat das für uns eine runde Geschichte ergeben. Und so werde ich auch nächstes Jahr weiter planen. Da ist nächstes Jahr noch mehr, wo wir drauf eingehen wollen. Und das ist aber immer ein Need, der bei uns vor Ort ist. Weil ich meine, es gibt auf der ganzen Welt leidende Tiere und leidende Kinder und keine Ahnung was alles. Man kann aber nicht alles bedienen. Und ich möchte erstmal den Leuten helfen, die bei uns vor der Tür sind.
Jetzt hast du den Leuten aber auch irgendwie noch eine psychologische Stütze weitergegeben. Mhm. Ich muss mir das Teure kaufen, weil bedenk mal, desto mehr ich ausgebe, desto mehr helfe ich den anderen.
Ja, ja. Genau.
Wobei letztens, auch in den letzten Podcast hatten wir auch schon darüber gesprochen, dass es ja doch schon wieder so ein Trend wieder so zurück zur Förmlichkeit gibt, alleine weil die Leute jetzt irgendwann das satt haben, ständig auf der Couch zu faulenzen. Etwas, was ihr auch gerade so miterlebt, dass die Leute jetzt doch wieder etwas mehr förmlicher sich wenigstens so dieses Ritual so unterstellen wollen, einfach auch mal wieder so in die Gänge zu kommen, als schon wieder Couch.
Also ich gebe meinen Kunden auch immer mit an die Hand, dass man das momentan nicht die Zeit ist, um sich gehen zu lassen, weil ich finde, das Schlimmste ist, dass man einfach nur noch zu Hause abhängt und nur noch Hoodie und Ding, dass man so, da verliert man auch so ein bisschen seine eigene Persönlichkeit, wenn Hoodie kann niedertragen. Und ich rufe alle dazu auf, sich wirklich jeden Tag in der Früh 10 Minuten länger beim Styling zu lassen, ein bisschen mehr Hautpflege zu machen, eine längere Gesichtsmaske zu machen, einfach so ein bisschen Self-Care und Eigenliebe momentan walten zu lassen. Wenn das stärkt uns dann wieder persönlich, dann tritt man wieder den anderen Leuten auch mit Abstand zwar, aber anders gegenüber. Und ich mache mich jeden Tag, wenn ich das Haus verlasse, egal ob ich beim Bio-Backhaus Brot hole oder ob ich zum Supermarkt radel, trage ich ein schönes Outfit. Und ich merke schon, bei dir geht schon wieder in Richtung Joggenhose. Ne? Du bist heute schon.
Nein, Moment.
Du hast vergessen, dass wir nicht bei Zoom hier sind, sondern dass wir dich ganz sehen.
Das Schlimme ist, ich hatte auch wirklich überlegt, es ist so der letzte Tag. Zu meiner Entschuldigung kann ich sagen, dass ich auch noch eingeschränkt war, weil ich ja noch vor kurzem noch an der Schulter operiert worden bin. Aber tatsächlich war es dann, ich dachte, okay, mindestens ein Hemd ziehe ich heute an, tatsächlich. Und dann meiner Hose dachte ich, eine dunkle, weil Esther ist ja für Schwarze, kann ich eine dunkle Jogginghose anziehen, dann ist es okay. Und dann hatte ich aber, weil ich so in Windeseile nochmal schnell zum Zahnarzt musste, dann irgendwie noch nicht mehr die richtigen Sneaker dazu an. Aber ich gebe dir zu, du kannst mich hier auch wirklich gerade hier denunzieren. Dankeschön, Marcel. Ich gebe dir recht, aber zumindest das Hemd habe ich euch zuliebe heute angezogen.
Das ist nett von dir, Dankeschön.
Dankeschön.
Aber ich finde auch, also ich muss Marcel recht geben, ich stand auch das ganze Jahr 2020 immer dafür, dass ich gesagt habe, ey, ihr müsst immer elegant aussehen, immer schick, immer gestylt irgendwie, weil es macht was mit der Psyche irgendwie, als eben sich gehen lassen. Ich besitze keine einzige Jogginghose. Also selbst wenn ich einfach zu Hause bin, sehe ich so aus, wie ich aussehe. Meistens tue ich sogar den Schmuck an, wenn ich irgendwie alleine zu Hause bin, weil es macht einfach was mit mir. Und bisher habe ich eben noch nicht Hoodies und sowas angeboten. Deine Ausgangsfrage war ja so ein bisschen, ob wir das Gefühl haben, dass wieder so ein Trend zurückgeht.
Ja, aber es war so eine Zwischenfrage, die ich mal mit reingebracht habe, weil er das ja erwähnt hatte.
Gemerkt, also zumindest hat es bei mir nicht abgebrochen, dass ich dachte, okay, plötzlich kauft keiner mehr bei mir, weil alle nur noch irgendwie Hoodies kaufen und so. Also ich glaube schon, dass es nicht aufgehört hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass es auch so ist, dass die Leute wieder Lust haben, sich schön zu machen. Aber ich finde es auch total interessant. Es gibt ein neues Wort, was ich gelernt habe, das finde ich super cool. Nämlich man entwirft jetzt nicht irgendwie Women's Wear oder Men's Wear, sondern man entwirft Keyboard Wear. Also unten, ne, kannst du Schlüpper, kann voll ausgewaschen, verfärbt, weiß ich nicht. Aber halt sozusagen auch für die Zoom-Meetings irgendwie. Oben musst du halt elegant und unten ist egal.
Ja, und außerdem, ich möchte auch sagen, ich trage auch sonst keine weißen Socken. Heute habe ich extra welche angezogen, weil es Sieg-Socken sind. Ich wollte hier so ein bisschen so Support Fashion für die Messen.
Ja, ja.
Sieg-Socken. Und dann außerdem hat es was mit der Sozialisierung zu tun. Auch wenn es bei Natascha ja Oversize-Stücke auch gibt. Du hast ja deinen Laden zum Beispiel im Wedding, da musst du zugeben, da ist die Jogginghose schon ein bisschen gängiger als jetzt in Charlotte oder in Mitte, also in Neu-Alt-Mitte, wie man immer das titulieren will.
Auf jeden Fall. Ich merke es auch jeden Morgen. Ich habe einen kleinen Welpen. Ich gehe dann auch irgendwie morgens raus und das ist ein Ding, dass man irgendwie in Jogginghose noch schnell mit dem Hund morgens rausgeht.
Machst du das
irgendwie
auch?
Die Nachbarn.
Bist du dann manchmal, auch in Jogginghose unterwegs?
Manchmal ja. Weil
und sie ist von Hirschhausen und zieht Jogginghose an.
Was? Schock, schwere Not. Nee, weil der tatsächlich noch sehr jung ist und er ist, also es muss manchmal dann schnell gehen. Klemm ich mir den Kleinen unterm Arm und diese los.
Nicht zu viele Details, bitte.
Okay, dann zur nächsten seriösen Frage. Wie seht ihr denn die Zusammenarbeit so mit E-Commerce-Plattformen, so wie zum Beispiel Zalando, Farfetch und Co.? Sind dies Konzepte, die ihr als vielversprechend anseht oder wo ihr sagt so, also jetzt Esther, du sagst so, nee. Außer Amazon geht gar nichts. Nein, aber allgemein gesprochen.
Ich arbeite ja gar nicht mehr mit Amazon zusammen. Die haben tatsächlich ja einen Auftrag platziert.
Ich wollte einen Jogginghosen-Payback-Spruch liefern.
Okay, hat nicht funktioniert.
Okay, gut.
Also ich habe mit Amazon zusammengearbeitet. Kurz nach Ausstrahlung hatten die einen Auftrag platziert. Das ist aber jetzt auch ausgelaufen. Also insofern habe ich gerade solche Kooperationen nicht. Und ich mache eben auch, du hattest das mit vorhin auch angesprochen, dieses B2B, B2C. Also ich mache tatsächlich nur B2C. Also ich verkaufe nicht an einen anderen Laden. Ich gehe nicht mehr auf Messen. Das habe ich vor 2 Jahren einfach aufgehört. Das habe ich über 10 Jahre gemacht, 15 Jahre lang. Und habe mich vor 2 Jahren dazu entschieden, dass ich wirklich das nur noch selber mache. Also meine Bekleidung gibt es tatsächlich nur bei mir im Onlineshop oder bei mir in meinem Laden.
Da hatte ich auch was gelesen, gerade so das Thema Sale hatte dich dann irgendwie mal so zum Nachdenken
ja, irgendwie gebracht. Ja, also durch das Thema Schwarz sind einfach viele Sachen, also Schwarz kommt halt nicht aus der Mode und es ist nicht saisonabhängig und viele Sachen sind so zu Klassikern geworden, die es einfach jede Saison gibt. Und deswegen habe ich es irgendwie nicht eingesehen, dass dann Läden, die meine Sachen kaufen, dann nach 2 Monaten schon in Sale tun. Und bei mir kann es aber jahrelang hängen. Und ich merke es auch einfach, wie der Kunde reagiert. Er ist irgendwie, war 6 Wochen vorher da und eigentlich hat sich nichts im Sortiment verändert im Laden. Und er kommt und sagt, oh, die Jacke ist aber neu, oder ist er? Und dann sage ich, nee, die hing da letztes Jahr schon nur noch vor 6 Wochen, als du hier warst. Aber und deswegen ist so, wenn die Sachen gut gemacht sind und man hat dann auch einen anderen Fokus, den Tag denkt man halt eher oder hat eher Bock auf eine Jacke oder und dann guckt man auch so gezielt. Und das wollte ich einfach unterbinden, weil natürlich, wenn andere Läden reduzieren, muss man dann selber als Marke auch anfangen zu reduzieren, weil sonst kauft natürlich keiner mehr bei einem selber.
Aber du könntest es ja auch aufteilen, du könntest ja exklusive Teile jetzt nur bei dir im Laden haben, so Thema T-Shirt ja zu Beginn, das wäre doch auch eine Möglichkeit, also immer noch halt trotzdem zugänglich zu sein. Weil, oder meinst du, das würde sich dann über die komplette Kollektion dann irgendwie auch so verbreiten, wenn plötzlich ein T-Shirt jetzt woanders bei einem anderen dann im Sale ist, aber bei dir das exklusive Stück ja immer noch zum vollen Preis zu bekommen wäre?
Naja, dann müsste ich sozusagen wie so eine exklusiven Kooperation machen mit Firmen und das finde ich auch überhaupt nicht verkehrt. Also das wäre jetzt auch mein nächster Punkt gewesen. Ich suche tatsächlich nach starken Partnern, mit denen ich dann spezielle Produktkategorien vielleicht einfach auch ausarbeiten will, weil ich möchte die Produktrange auf jeden Fall ausarbeiten und um da aber eben, oh Gott, wie heißt denn immer diese deutschen Worte? Jetzt wollte ich schon wieder so mehr accessible zu sein, wie sagt man
das? Das kannst du machen, ist okay, wir sind
ja,
ein Modo-Podcast.
Ich hasse das eigentlich total, aber manchmal kommt es dann einfach nicht.
Also mittlerweile flatten the curve ist mittlerweile auch so wirklich so in allen Deutsch, Konservativen, ne? Ist schon Neudeutsch. Also ich glaube, okay. Das nimmt sich jetzt nicht mehr viel.
Also um bestimmte Produktkategorien auch in einem attraktiveren Preissegment anzubieten, brauche ich dann einfach stärkere Partner, um auf höhere Stückzahlen zu kommen. Mhm. So, und das kann ich mir gut vorstellen, einfach da mit Firmen zusammenzuarbeiten und Capsule Collections irgendwie zu entwickeln.
Natascha? Marcel?
Also ich glaube, das muss man irgendwie von Brand zu Brand und von auch Anbieter zu Anbieter irgendwie entscheiden. Da gibt es gar nicht ein generelles richtig oder falsch. Wie gesagt, es ist schon auch für nachhaltige Brands, glaube ich, unglaublich wichtig, trotzdem auch im Markt stattzufinden. Eine Erreichbarkeit auch zu schaffen, das erfahre ich auch immer wieder von meinen Kunden, so wo gibt's denn das überhaupt, wo kann ich es mal anprobieren, wo kann man es kaufen, wie ist es überhaupt auffindbar auch, das ist auf jeden Fall ein großes Thema, von daher würde ich es gar nicht grundsätzlich verteufeln, auch mit großen Resellern zusammenzuarbeiten, aber es muss halt passen und es muss wirklich auf Augenhöhe stattfinden, glaube ich. Ich hatte mal eine große Anfrage für einen internationalen Designer-Reseller. Und da hat es dann eben angefangen, zuerst mit kleineren Änderungen für einen internationaleren Markt, Schnittänderungen für den japanischen Markt, das ist ja alles noch kein Thema. Aber dann ging es los mit, das ist ja irgendwie ganz nett und mit deinem Konzept und so, da stehen wir auch voll hinter. Aber so mit dem Garn können wir da nicht in der großen Auflage dann eben auch dann doch eben viele $1,000 sparen oder können wir nicht mit den Verschlüssen da ein bisschen was machen. Und das war dann wirklich so der Punkt, wo wir gesagt haben, das geht an unsere Markenidentität und da stehe ich nicht mehr hinter. Und dann habe ich das auch abgesagt.
Also ich sehe es ähnlich wie Esther auch. Ich habe früher auch Messen gemacht in Paris und in keine Ahnung wo überall noch, und um dann in die Läden reinzukommen. Aber die haben ein ganz anderes Verhältnis zu den Klamöttchen, an die man denen liefert, weil wir stehen natürlich als Designer 100% hinter unserer Marke und hinter unseren Designs. Und für mich gibt es zum Beispiel auch Sale-Regelungen, wann ich mit dem Sale anfange und wann was reduziert ist. Und in anderen Läden war dann teilweise schon im Oktober der Winter-Sale, weil im November schon die Sommerware kam. Und das ist ja total ein perverser Zyklus, den kein normaler Mensch auch braucht. Und ich brauche auch im November kein Sommerkleid, sondern da brauche ich erstmal den Wintermantel. Und da war das in den Läden schon wieder reduziert. Dementsprechend haben wir auch angefangen, das sein zu lassen und uns wirklich um unsere wirklich persönlichen Kunden zu kümmern, weil die am Ende des Tages doch sogar noch mehr Umsatz machen. Und das Hauptproblem war auch beim Handel, dass 50% der Läden da nie bezahlt haben. Das war das nächste Problem. Und wir sind als junge, ich nenne mich immer noch junger Designer, weil wir sind immer noch in einem überschaubaren Rahmen und wir sind ja auch keine Bank und wir drucken auch kein Geld. Also wir leben ja auch von unserem Brand. Und wenn du dann, 30 Läden geschrieben hast, wovon 15 nicht zahlen, ist das aber einfach ein schwieriges Pflaster. Und der Handel hat sich sehr gewandelt und du bist mittlerweile im Handel nur noch eine Nummer und du hast überall wechselnde Verkäuferinnen drin. Also das heißt, du kannst deine Marke in einem anderen Store gar nicht wirklich aufbauen. Ich habe da ein sehr gutes Beispiel dazu. Ich habe früher auch im KDW verkauft meine Kollektion und hatte eine sehr ambitionierte Verkäuferin, wirklich aus der alten Schule, die kannte noch alle ihre Kunden per Namen und war wirklich sehr toll auf der Fläche, aber die ist dann aufgrund des Alters und ihres Preises ausgetauscht worden. Als die noch da war, habe ich super verkauft auf der Fläche. Die wurde ausgetauscht. Danach ging es rapide bergab und zwar von einer Salesliste von, keine Ahnung, von 80% runter auf, keine Ahnung, 20%. Und dafür brauche ich keine Waren mehr produzieren, weil auch KDW nimmt dich auf Kommission. Das ist so, das ist ein sehr schwieriges Business geworden. Und das haben wir vor 2 Jahren, glaube ich auch, war das der Knackpunkt für uns, wo wir das auch umgemodelt haben und gesagt, warum konzentrieren wir uns nicht auf die, die uns wirklich haben wollen und die wir nicht hinterherlaufen müssen. Und das sind unsere richtigen Endverbraucherinnen und Endverbraucher. Und das Geschäft haben wir ausgebaut und verfeinert, sage ich mal auch, und haben so ein bisschen mehr zugehört. Ich finde, früher als jüngerer Designer noch, da war ich mehr so, was wollte ich machen und meine Kollektion musste und so aussehen, aber habe oft auch dabei den Kunden vergessen, wer wenigstens überhaupt wirklich designe. Und da habe ich jetzt meine DNA in den letzten 2 Jahren noch ein bisschen geschärft und habe noch spezifischer auf persönliche Menschen zugeschnitten, meine Kollektion. Und seitdem läuft dieses Business auch noch besser. Und es ist ja viel geiler, wenn ich in meinem eigenen Laden verkaufe, als woanders, weil dann habe ich den EK, da muss ich so straff kalkulieren, dass überhaupt noch ein Apfel und ein Ei übrig bleibt bei der Kollektion. Und das ganze Thema habe ich jetzt nicht mehr. Und zum Thema Amazon, ich verkaufe auch über Amazon Fashion. Das ist eine neue,
ich habe ja auch so eine Collection,
ja, ist eine Kollektion neue Plattform, sogar. Eine große, gegründet worden. Finde ich auch ein sehr spannendes Thema tatsächlich, weil du da noch andere Kunden erreichst. Aber auch da habe ich klar getrennt, bei Amazon verkaufe ich meine Hoodies, meine T-Shirts, meine Sweater, die ganz schlichten Easy-to-Wear-Kaschmir-Geschichten, aber da würde ich nicht meine aufwendige Mode reinstellen, weil ich das gerne noch ein bisschen trennen würde, damit auch natürlich mein exklusiver Kundenstamm, der jetzt bei mir direkt im Store oder in meinem Online-Shop oder bei meinen Pop-Up-Stores einkauft, sich auch einfach noch an die Hand genommen gefühlt und einfach auch noch was Besonderes bekommt. Und ich denke, da muss man als Brand einfach so für sich selbst entscheiden, wo geht die Reise hin, wo macht man den, wie schafft man den Spagat, dass man alles ein bisschen abholt, weil man muss sich heute rundherum aufstellen und mit einem Gesamtkonzept an die Menschen rantreten, weil der Markt einfach auch so übersättigt ist mit Designern und Modebrands und Labels und diese ganzen jungen Marken, die jetzt auch überall auftauchen. Entschuldigung, es tut mir wahnsinnig leid, dass die jungen Leute das überhaupt kaufen, aber das ist so ein billiger Schrott, wenn man das in der Hand hält, wenn das wie das
produziert worden ist. Natascha, meint nicht dich, ja?
Nein, also ich meine jetzt wirklich so, du, nein, ganz, also du hast es nicht meinen. Also da gibt es halt so ein paar Brands, die halt von Influencern rauf und runter gespielt werden, aber da möchtest du nicht wissen, wie diese Sachen hergestellt worden sind, weil das ist wirklich genau das, was unseren Planeten kaputt macht. Mhm. Und ich denke auch, dass, das hast du vorher schön erwähnt, dass einfach ein zeitloses, klassisches Design einfach das Nachhaltigste ist, was man anbieten kann. Und auch wenn ich immer so in der 70s-Welt spiele mit meinem Brand, sind es immer Modelle, die man immer wieder anziehen kann. Ich habe vor kurzem eine Kundin auf der Straße per Zufall getroffen, die trägt einen Mantel aus meiner zweiten Kollektion vom Jahr 2007 und der sieht immer noch geil aus. Sie sagt, sie wird immer noch drauf angesprochen. Und ich denke, wenn man nicht so trendaffin arbeitet und diesen Trends hinterherhechtet, sondern einfach für sich so eine DNA gründet und ein Statement setzt, dass es einfach Modelle sind, die man immer wieder gerne trägt und die auch nicht zu Schrankleichen werden, sondern die zu Lieblingsstücken werden. Und das ist das Nachhaltigste, was man heutzutage machen kann. Und ich glaube, da ist es oft so, dass man das Gefühl hat, dass Amazon und diese großen, sag ich mal, Retailer, die im Online-Business sind, da so wie so ein Fähnchen im Wind sind, ja, dass sie sich halt sehr trendaffin mitbewegen und dass dadurch eben auch so viel übrig bleibt und so viel Überproduktion besteht. Und das habe ich bei meinem Brand total ausgemerzt und produziere alles mit überschaubaren und limitierten Stückzahlen. Sogar meine Kollektion bei HSE24 ist limitiert. Also da gibt es meine Modelle zwischen 300 und 500 Mal auf Deutschland.
Ist sie wirklich limitiert oder ja, das letzte Mal nein, heute in diesem Jahr, nein, jetzt noch anrufen?
Nein. Du hast eine gewisse Grundstückzahl, mit der du anfängst und davon rattert's runter. Und das ist auch immer live, die Sendungen. Also alles, was da dann unten drin steht, das stimmt auch.
Ja. Aber für die sich jetzt auch so Gedanken machen, vielleicht auch mal mit Amazon zusammenzuarbeiten, wie kam da die Zusammenarbeit? Das ist, weil du Easter gesehen hast, gesagt, so, da möchte ich jetzt auch mit dabei. Ich bin
zugekommen, bevor die Sendung ausgestrahlt wurde, tatsächlich. Und ja, war auch so ein Hin und Her am Anfang. Ich war mir auch nicht sicher, ob ich es cool finde für mich und meine Kunden, ob das vielleicht dann auch vielleicht ein paar von meinen Stammkunden verschreckt irgendwie. Und dementsprechend haben wir dann aber auch angefangen, das irgendwie so ein bisschen aufzudröseln, ja, dass wir sagen, okay, da gibt es wirklich nur die Easy-to-Wear-Sachen, das mal anzutesten. Bei dem neuen Fashion-Segment, dort hat ja auch jedes Label eine eigene Fashion-Seite, dort so eine Brand-Page heißt das bei Amazon, wo du dich als Marke vorstellst. Und ich finde es für die Zukunft nach wie vor ein sehr spannendes Tool, weil du dadurch einfach eine andere Zielgruppe erreichst. Und was viele Menschen nicht wissen tatsächlich, ist, dass Amazon tatsächlich auch einen sehr nachhaltigen Weg geht. Ja, müsst ihr euch mal auf der Seite umschauen, was die eigenen Lieferketten und die CO2-Emissionen, es wird sehr nachhaltig in den nächsten Jahren auf alle Fälle, was das alles betrifft. Da kann man sich einlesen auf deren Seite. Und das empfehle ich auch jedem, wenn einen das interessiert. Es gibt viele Unternehmen, die sehr groß dastehen, die natürlich bei uns nicht ganz gut gehandelt werden, wegen dem lokalen Handel, aber trotzdem steht dahinter eine gute Philosophie. Und da muss man sich einlesen.
Nachhaltigkeit, Natascha, jetzt bist du gefragt. Natürlich Zero-Waste-Prinzip, das ist ja, was bei dir dann oben ansteht. Da muss ich sagen, da war ich ein bisschen skeptisch, als ich dir gehört habe, so der Waste-Teil, also beim Cut, ist bei dir 1%. Also
weniger als 1%.
Wie funktioniert das? Ist es so, dass man dann am Ende sagt, so, dann mache ich halt das Stück dann einfach ein bisschen breiter, damit auch der Stoff nicht verschwendet wird? Oder aus dem mache ich noch Schleifen oder Masken oder wie auch immer? Wie kommt man auf diese weniger als 1% Verschnitt?
Ich kam da drauf, als ich 2014 in Bangladesch stand. Weil ich hatte, also ich habe zu dem Zeitpunkt noch studiert, war Studentin und habe, je länger ich studiert habe, desto mehr habe ich Mode gehasst und irgendwie, wie das alles funktioniert. Und dann stand ich 2014 in Bangladesch und ich weiß nicht, ob ihr schon mal da wart.
Mhm, ja.
Die, also wirklich, deine Lungen sind so schwer, weil dieser Rauch in der Luft hängt und ich habe tagelang nur schwarzen Schnodder, auch hübsch, bildlich. Und ich stand da und habe gedacht, oh, was mache ich jetzt? Und habe diese Müllberge gesehen, die einfach brannten, weil sie nicht wussten, was sie damit machen sollen, die dann in der Luft hängen. Und ich habe gedacht, okay, das müssen wir ändern. Wir müssen nicht, also Pre-Consumer Waste, Upcyclen, Recyceln, das sind alles tolle Sachen, aber eigentlich bräuchten wir doch ein System, wo kein Müll anfällt, um genau sowas zu vermeiden. Mhm. Und so habe ich dann angefangen und habe direkt auch gesagt, ich will eine ganze Kollektion anbieten können, die ganze Bandbreite. Ich meine, bei Strick und bei Drapieren kann sich ja jeder vorstellen, dass man das irgendwie Zero Waste auch hinkriegt. Also wenn ich jetzt ein Rechteck nehme und das an der Puppe drapiere, dann kann das Zero Waste sein. Und wenn ich stricke auf Form, kann das auch Zero Waste sein. Aber ich wollte einen Anzug anbieten können und eine richtige Hose anbieten können, also mit Kurven arbeiten. Und das ist so das Schwierigste, glaube ich, was man machen kann, weil man muss sich das so vorstellen wie so ein Puzzle und jedes Schnittteil muss ineinander passen. Und ihr kennt das bestimmt oder könnt das bestimmt bestätigen, die wollen nicht unbedingt ineinander passen. Das ist so die... Die Schwierigkeit, also ich habe da sehr viel Zeit reingesteckt und habe dazu meinen Master gemacht, eben genau diese Schnitte zu entwickeln, das wiege ich wirklich für jedes einzelne Kleidungsstück ab, dann weniger als 1% Verschnitt haben. Und ich trage heute ausnahmsweise mal nicht meinen Battlesuit, sagt mein Mann immer. Das ist wirklich ein Anzug, der verursacht eben 1%, weniger als 1% Verschnitt und diesen weniger als 1% trage ich dann immer als Ohrring. Also zu deiner Frage, ich klebe das nicht einfach dran, aber ich mache diese Zero-Waste-Schmuckstücke, um eben die Geschichte zu erzählen, weil man kann sich das ja vorstellen, viele Kundinnen, wenn ich sage, das ist Zero-Waste, die sagen, weiß ich nicht. Also woher sollen die denn wissen, wie ein Kleidungsstück...
Ich konnte mir das technisch einfach nicht vorstellen, wirklich.
Ja, wie sollen wir denn wissen, wie ein Kleidungsstück zugeschnitten wird? Weiß niemand. Aber dann sage ich immer, hier, guck mal, der Anzug, das hier ist der Rest.
Nee, deswegen
und dann wird das
Nachfrage.
Halt ein Bild, dann kann man sich das vorstellen.
Aber teilweise hast du es ja irgendwie auch erklärt, dass du irgendwie auch Schmuckstücke draus machst, dass man das auch wirklich noch weiß zu verwenden. Aber es hätte doch sein können, dass du dich ja vielleicht auch so wirklich, dass vielleicht auch so, wenn du ein Design im Kopf hast, sich das sogar dadurch hat wandelt, dass du sagst, naja, wenn ich es ein bisschen breiter mache, dann würde ich noch weniger verschnitten haben. Ist das etwas, was dann vielleicht doch eine Rolle spielt?
Also ich habe größenübergreifende Schnitte, das kommt aber mehr aus einem anderen Grund, weil ich habe ja angefangen... Oder ich sage es nicht, dass ich Womenswear bin, weil ich habe auch ganz tolle Kunden, das sind Männer. Ich glaube sowieso nicht, dass man so unterteilen sollte. Aber meine Teile sind eher feminin. Und es geht ja darum, dass man sie ganz lange trägt. Und der weibliche Körper ändert sich im Laufe der Zeit.
Der männliche auch, das kann ich bestätigen.
Der männliche auch. Stimmt, ich habe es ja in der letzten Folge gehört, glaube ich, über Corona. Naja,
ja.
Auf jeden Fall, Körper ändern sich. Und der Gedanke bei meiner Mode ist schon auch, dass die Mode das praktisch mitmachen kann. Also sogar eine Schwangerschaft. Ich habe Kundinnen, die waren überglücklich. Die waren im 8. Monat und haben gesagt, ich bin so froh, dass ich nicht diese Umstandsmode, auch ein ganz schlimmes Wort, dass ich nicht diese Umstandsmode kaufen muss, sondern dass ich wirklich deine Sachen tragen kann und die einfach mitwachsen. Und dann danach aber auch noch genauso schön aussehen.
Ja,
Jetzt möchte ich mein Feedback oder Lob zurückgeben. Ich finde, ich habe da einen heiden Respekt vor und ich finde das echt so toll, dass du das machst. Ich komme einfach aus so einer ganz anderen Generation. Also als ich studiert habe, da ging es noch überhaupt nicht um Nachhaltigkeit und sowas. Und deswegen glaube ich, bin ich auch einfach so mein Stil, wenn ich Schnitte mache, das haut nicht hin mit Zero Waste irgendwie. Und aber es nervt mich natürlich, weil ich sehe die Müllberge genauso. Ich war 2016 in Bangladesch mit dem Auswärtigen Amt und wir haben da eine Dokumentation gedreht auch und ich habe Interviews geführt mit Opfern vom Rasaplana-Unglück und habe wirklich, also bin da sehr eingetaucht, war bei Schneiderinnen zu Hause, habe gesehen, wie die gelebt haben. Die haben mir Fotos gezeigt von ihren Töchtern, die irgendwie 5 und 10 waren und eine Tagesreise entfernt irgendwie leben und irgendwie sind wirklich beim Interview sind mir die Tränen gekommen, ich konnte nicht aufhören. Insofern, es ist mir alles so bewusst und ich krieg's trotzdem nicht hin mit dem Zero Waste und finde das total toll und ich bin so froh, ich habe wirklich jetzt vor 2 Wochen endlich jemanden gefunden, der mir alle Stoffreste abnimmt. Das ist einfach jemand, der organisiert, der das weitergibt an jemand, der eben so arbeitet. Also nicht wie du arbeitest, weil du fängst ja von Anfang an, aber es gibt auch ganz tolle Designer, die wirklich mit den kleinsten Schnipseln das abgefahrenste Zeugs dann irgendwie machen, aber es ist halt das, also da müsste ich mich jetzt monatelang da irgendwie eingrooven und mich einarbeiten, aber es ist einfach nicht meine Arbeit, aber umso dankbarer bin ich, dass das jetzt endlich sozusagen von mir weg und wir fangen jetzt an, wirklich einen neuen Topf da aufzumachen, wo wir jeden kleinen Schnipsel einfach reinschmeißen, weil die sich drüber freuen und oh, also endlich da funktioniert das, aber ich lob zurück, ich finde das toll. Ich würde es mir gerne mal angucken, wirklich dein Puzzlewerk.
Ja, das würde mich auch mega mal interessieren. Gerne.
Einfach, also, meinst du, das kann man machen? Meinst du, du kannst
auf jeden Fall, ihr kommt einfach auf den, also sowieso, man kann bei mir im Atelier Termine machen, dann kann man alles
Einzeltermine, Marcel kennt das ja.
Was gemacht wird. und wir können uns super gerne mal treffen, Kaffee trinken. Ja.
Aber meinst du wirklich, dass alle Brands das auch wirklich so easy übernehmen könnten oder ist es halt wirklich speziell für das, was dir auch irgendwie aussieht? Also nur mal so, auch gerade also, was, wenn wir über E-Commerce sprechen, über Nachhaltigkeit und so, dann wäre das ja tatsächlich auch so zukunftsweisend. Ist das, glaube ich, so etwas, was man einfach auch auf andere Brands übertragen kann?
Einfach glaube ich nicht. Einfach sind die Schnitte nicht, da hat Esa vollkommen recht. Ich glaube, was wichtig ist, ist, wie du sagst, dass man sich Gedanken macht, dass man Lösungen findet für das, wie man selber arbeitet. Und für mich war es eben wirklich das mit dem Zero Waste. Ich gebe auch Workshops, aber ich merke es auch in den Workshops, dass es wirklich eine sehr anspruchsvolle Art ist, Schnitte zu entwickeln, die sehr viel Zeit und sehr viel Liebe braucht. Und ich glaube auch viel analytisches Denken, so welche Kurven können wie ineinander, weil alle... Also wenn ich jetzt mein Armloch zum Beispiel ändere, dann ändert sich ja gleichzeitig mein Halsausschnitt. Alles ist miteinander verbunden. Mhm. Und ich muss praktisch alle Kurven gleichzeitig im Kopf haben und wissen, was wie zusammenhängt und was ich ändern kann.
Computer würden da nicht helfen? Wenn wir schon von Digitalisierung auch sprechen? Die das automatisch machen?
Können. Kann ich dir, ich komme nächstes Jahr wieder.
Okay.
Dann kann ich dir dazu mehr erzählen. Dank dem Fashion Council fangen wir nämlich bald an, mit Elektra zusammenzuarbeiten.
Wollte ich das hier nochmal mit eingebaut haben. So, wir sind eigentlich auch schon bei der letzten allgemeinen Frage jetzt an die Runde. Denn natürlich wollen wir von euch wissen, so wie ihr jetzt die Zukunft eurer Brand seht und was würdet ihr euch jetzt also persönlich auch wünschen, damit sich eure Brands auch bestmöglich unterstützt werden. Marcel, du hast die ganze Zeit immer Ladies First gesagt, diesmal fang du an mit der Beantwortung dieser Frage.
Also ich muss sagen, dass ich für mich eigentlich gerne so weiterarbeite, wie ich aktuell arbeite. Ich habe immer schon einen nachhaltigen Weg. Von meiner ersten Stunde habe ich mein Label nachhaltig aufgebaut und so möchte ich auch weiterarbeiten. Ich würde mir in Deutschland gerne wieder eine Einheit wünschen, wo alle ein bisschen mehr zusammenarbeiten und sich gegenseitig unterstützen. Man sieht ja jetzt, was jetzt gerade wieder passiert. Wir haben jetzt 15 Jahre daran gearbeitet, dass Berlin die Modehauptstadt von Deutschland wird. Jetzt wird es anscheinend wieder Frankfurt und ein Teil bleibt aber in Berlin und so. Das finde ich alles sehr, sehr schade. Also da hätte, finde ich, mehr Gemeinschaftlichkeit und Solidarität einfach auch irgendwie, wir hätten mehr zusammenhalten müssen und nicht, dass wir das so zerklüften. Das stört mich aktuell wahnsinnig. Das macht es auch uns als deutsche Labels wahnsinnig schwierig, uns international besser zu präsentieren, weil die Berlin Fashion Week hat das am Anfang ganz gut geschafft und jetzt leider nicht mehr. Und die ganzen digitalen Erneuerungen in meinem Unternehmen, die jetzt stattfinden werden, auch durch Fashion Council, finde ich natürlich wahnsinnig spannend und ich verfolge das auch alles mit. Und mal sehen, wo da die Reise noch hinführt. Ich finde, es muss nur immer sich die Waage halten, weil ich bin einfach auch selber ein sehr haptischer Mensch und ich fasse auch selber gerne Sachen an und ich bin auch jemand, ich gehe gerne einkaufen selber und ich kaufe auch gerne Vintage, das ist für mich auch ein sehr nachhaltiges Thema und das finde ich ist online einfach nicht ganz so spannend wie wirklich im echten Leben, also wie im richtigen Handel. Und dementsprechend werde ich auch an beiden Projekten genauso mit viel Ambition und Herzblut weiterarbeiten, wie ich es davor auch getan habe. Ich sehe für beides eine Zukunft, für den stationären Handel genauso wie den Online-Handel. Und ich finde, das muss jedes Brand oder jedes Label für sich selber entscheiden, wie viel da verändert wird oder nicht. Ich finde, man braucht immer eine DNA, die nach draußen kommuniziert wird. Das macht Esther sehr, sehr gut mit ihrem schwarzen Thema. Und für mich warst du auch die Gewinnerin der Herzen bei Amazon Making the Cut. Also ich hätte dich gerne als Gewinnerin gesehen, weil du eben gezeigt hast, dass du mit einer DNA die richtigen Leute abholen kannst. Ja, wenn du einfach zu dem stehst, was du wirklich auch verkaufen möchtest. Und da ist Esther sich sehr treu geblieben. Und ich meine, jeder andere hätte wahrscheinlich, wäre eine Fahne im Wind gewesen und hätte sich wahrscheinlich dann doch überreden lassen, was in Farbe und in Muster und Print zu machen irgendwie. Und ja, deshalb finde ich das gut, wie du das gemacht hast. Und ich finde, so sollte das jedes Label machen. Einfach back to the roots. Was ist das Paket, was ich anbieten möchte, und das besser ausbauen. Und ich denke, da haben wir jetzt alle die Zeit dazu, im nächsten Lockdown uns da wieder neue Konzepte zu überlegen und neue Ideen zu machen. Und ich finde, die Krise hat wahnsinnig kreativ gemacht, weil man davor vielleicht auch schon so ein bisschen in seinem Fahrrhythmus drin war, dass sich die Saison immer wiederholt haben und jede Saison eine neue Show und tralala. Also für mich hat das irgendwie eher aufgerüttelt und positiv beeinflusst.
Vor allem deine Shows sind ja auch mal total überfüllt. Also
ja, ich erzähl nur, das wird zu Corona-Zeiten eh schwierig. Und ich finde auch, mich hat das eher jetzt irgendwie wachgerüttelt und mich auch wieder so ein bisschen auf die Seiten schauen lassen, was noch so passiert, und nicht so straight nur mit meiner Karriere nach vorwärts. Und ja. Und Kooperationen sind wichtig, Esther. Also das kann ich jedem Jungen, also du bist ja nicht mehr jung, aber jedem Designer an die Hand legen. Nein, ihr wisst, wie ich das meine. Also Designer-Kooperationen sind immer wichtig, weil man dadurch einfach seinen Radius noch vergrößert und einfach auch noch an andere Menschen rankommt, die einen vielleicht noch nicht gekannt haben. Und ja, ich bin jetzt gerade, habe gerade mit Mr. Specs eine neue Brillenkollektion gelauncht. Die geht jetzt noch 1,5 Jahre vorwärts, und das macht total Spaß mit denen. Also man muss als Designer sich einfach auch vielseitig aufstellen, finde ich. Dann kommen nächstes Jahr noch 2 neue Kooperationen dazu. Da bin ich auch sehr dankbar, dass es trotz Corona sich dazu entwickelt hat. Und das ist einfach, ich finde, man muss sich breit aufstellen, aber trotzdem, man darf seine DNA nicht verlieren. Man muss immer sich treu bleiben selbst. Und solange man das gut unter Kontrolle hat, ja, darf so weitergehen.
Läuft bei dir, Marcel? Esa.
Ja, was mir schon immer sehr wichtig war und was ich nicht verlieren will, auch wenn wir jetzt noch mehr in ein digitales Zeitalter irgendwie eintauchen, ist dieses sehr Persönliche so. Und ich glaube, das mache ich gut, und das kostet wahnsinnig viel Arbeit. Also mir ist immer wichtig, wenn bei einer Brand eben eine Seele dahinter ist. Also ich finde, irgendwie seelenlose Bekleidung macht so überhaupt keinen Spaß anzuziehen. Und was ich meine mit Seele ist wirklich, dass man noch spürt, dass da jemand mit Leidenschaft so dahinter steht, der wirklich Herz und Seele und Schweiß und Blut da irgendwie so reintut. Und bei mir ist es eben auch noch so, und ich versuche das auch so lange wie möglich beizubehalten, dass das Atelier ist direkt hinter dem Laden. Und wenn Leute kommen, sind sie meistens überrascht, dass ich dann auch persönlich da bin. Marcel macht es ja auch irgendwie mit seinen persönlichen Besuchen. So, ich glaube, das ist unheimlich wichtig, diese ganz persönliche Bindung zu seinem Kunden herzustellen. Ich versuche das genauso gerade auch hinzukriegen mit meinen amerikanischen Kunden, die einfach nur online bestellen. Aber ich mache den kompletten Kundenservice selber. Also jede E-Mail, jede Kundenanfrage landet sozusagen bei mir in meinem Mail-Account. Und ich weiß nicht, vielleicht kann man sich vorstellen, wie viele Tausende von E-Mails ich gekriegt habe, irgendwie nach der Ausstrahlung von Making the Cut. Also es gab einen Tag im April, Ende April, da saß ich 16 Stunden und habe 16 Stunden am Tag einfach nur hintereinander irgendwelche Anfragen. Und es geht von are these shoes true to size bis zu, weiß ich nicht, ich habe aber Größe US 16 und was kann ich denn anziehen und ich brauche eine Beratung. Und das beantworte ich auch wirklich alles, und die Leute sind natürlich dann total geflasht, wenn sie meinen, is it really you, Esther, who's answering? Like, ja, ich habe die 1 Million nicht gewonnen. Also wer soll das sonst hier machen, irgendwie in der Bude? und ich schreibe auch wirklich jedem, also jede Online-Bestellung, die reinkommt, jeder kriegt eine persönlich geschriebene Postkarte von mir in dem Paket drin. So, und das ist also auch zu Hochzeiten, hatte ich fast eine Sehnenscheidentzündung hier am Handgelenk, aber das ist so, ich glaube, das ist mit ein Grund dafür, dass meine Retourenrate extrem gering ist. Man kennt es so, die großen Versandhäuser haben irgendwie 70% Retourenrate. Wir sind bei unter 5% Retourenrate. Das finde ich großartig. Also das finde ich auch wirklich super. Und ich glaube, das kommt einfach durch die ganz spezielle Bindung und aber auch den super Kundenservice. Also das ist mir total wichtig. Und also ich habe irgendwie Lust, so eine gute Balance hinzukriegen zwischen, ja, ich will total digital werden. Das macht mir auch richtig Freude. Und das, was wir da gerade lernen in diesem Programm vom Fashion Council, ist super. Also es macht wirklich Spaß. Und trotzdem aber hinzukriegen, obwohl es digital ist, so persönlich wie möglich zu bleiben. Und ich, was wir jetzt auch eben in dem Programm lernen, hat ein bisschen was vertieft, woran ich schon länger arbeite. Also meine Schnittmacherin zum Beispiel arbeitet seit 6 Monaten oder 8 Monaten jetzt schon mit Clo3D. Das ist ein Programm, wo man sozusagen Avatare baut und digitale Fitting macht. Also man näht sozusagen digital die Schnittteile zusammen, zieht dir einen Avatar an und kann dann gucken, ob der Schnitt passt oder nicht. Und das ist auf der einen Seite ist es total nachhaltig, weil wir seitdem so viel weniger Papier verbrauchen. Also muss ich vorstellen, meine Schnittmacherin macht einen Schnitt digital, dann plottet sie das aus auf Papier. Wir schneiden das aus. Dann fällt schon mal ganz viel Papiermüll an, weil sie es nicht so puzzelmäßig mit nur -1% hier wie Natascha irgendwie so legt. Und dann machen wir einen Prototypen, dann gibt es eine Anprobe und dann muss ganz viel geändert werden. Dann gehen die Änderungen wieder zur Schnittmacherin. Dann plottet sie nochmal so ein Ding aus, dann machen wir wieder einen Prototypen, machen wieder Anprobe. Also es geht manchmal bis zu 3-4 Mal und jedes Mal schmeißt man diese Berge von Papier weg. Also einfach ein riesen Zeitaufwand und natürlich auch der Stoff für die ganzen Prototypen ist auch nicht, also wird einfach weggeschmissen danach. Und jetzt einfach diese Möglichkeit zu haben, digital diese Anproben zu machen, also es erspart uns enorm viel Papier und mindestens 2 Anproben weniger vorher. Und was ich jetzt erlebt habe, ist, ich habe tatsächlich Brautkleider. Ja, ich mache nämlich auch manchmal weiß. Also es gibt eine Say Yes-Kollektion.
Ich wollte gerade schon fragen, so ja. Gothic-Hochzeit.
Nee, wirklich auch weiß. Also es gibt natürlich, ich habe auch Kundinnen, die in schwarz heiraten, aber ich biete auch eine Say Yes-Kollektion in weiß an. Und da habe ich nach Amerika Brautkleider verkauft, einfach nur über einen Online-Shop. Und das finde ich schon absurd. Also weil es ist ja so der Tag deines Lebens und da hat man meistens so 3 Anproben und wir haben einfach uns die Maße geben lassen von den Kunden und haben da eben einen persönlichen Avatar gebaut und diese Hochzeitskleider daran ausprobiert und dann das einfach schön eingepackt und verschickt und es funktioniert und es ermöglicht mir natürlich einen komplett neuen Markt, also gar nicht nur wegen Brautkleidern, aber einfach auch Kunden, die speziellere, also weil man kennt es, klar, 34, 36, 38, aber ab dann kann es in alle Richtungen gehen. Also dann geht es mal nach vorne, die eine wird eher an den Hüften breiter, die andere eher am Popochen. So, und das passt dann einfach nicht. Und da mit digitalen Techniken zu arbeiten, finde ich super. Das macht echt sehr viel Freude.
Wow. Natascha, jetzt deine Wünsche. Also eine Planung ist ja jetzt schon mal Beratung für Marcel und Esther.
Aber ja, super, ich freue mich schon voll drauf.
Wie sieht es mit der Weiterentwicklung aus deiner Brand? Was wünschst du dir als Support?
Für meine Brand, ich wünsche mir hauptsächlich und erstmal, dass Nachhaltigkeit einfach nicht mehr als Trendwort und nicht mehr einfach so als Schlagwort benutzt wird, sondern dass wir wirklich alle uns bewusst werden, dass wir da eine ganz, ganz große Verantwortung haben, weil wir uns gerade selber die Lebensgrundlage nehmen und das sage ich jetzt nicht nur an uns als Designer, als Unternehmer, ich meine, wir sind ja auch, haben schon die ersten Schritte auf jeden Fall gemacht, sondern auch an die Bürgerinnen, Konsumierenden, Politiker, Presse. Alles eine sehr große Verantwortung, um wirklich Nachhaltigkeit zu verhandeln und auch konkret zu besprechen und nicht nur als Schlagwort zu verwenden. Und dazu gehört aber natürlich auch nicht nur immer das Negative, wir nehmen uns die Lebensgrundlage, sondern auch das ganz, ganz Positive, nämlich, dass es mehr Spaß macht, so wie Esther sagt oder auch wie du sagst, wenn man den Kleiderschrank voll Sachen hat, die einem wirklich was bedeuten und die eine Geschichte oder sogar noch mit der Person verbinden, wo man weiß, das trage ich gerne und wenn ich was von Esther trage, dann erzähle ich stolz die Geschichte und ich weiß, dass das eine ganz tolle Person ist, die dahinter steht, dann macht es auch einfach mehr Spaß. Darum geht's.
Oh, tolles Schlusswort.
Ja, wollte ich gerade sagen.
Viel Spaß nämlich.
Ich habe noch ein kurzes, was ich noch sagen wollte, was ich mit meinen alten Stoffen immer mache. Weil ich habe jetzt zum Beispiel aus den Stoffresten, habe ich jetzt Patchwork-Decken gemacht zum Beispiel. Also so große Tagesdecken. Und wir nähen immer die nächste Musterkollektion aus den Stoffen der alten Kollektion, die übrig geblieben sind. Und meistens verarbeiten wir auch schon unsere ersten Muster, so dass dann die Praktikanten zum Beispiel von uns auch, die dürfen sich dann mit nach Hause nehmen und selber, also die nicht dürfen, sondern die wollen, sich das dann zu Hause komplett fertigen und dann tragen sie das auch. Also bei uns wird ganz wenig Stoff weggeworfen.
Ja. Das wollte Marcel hier auch nochmal mitbringen, ja, nur, dass du mal Bescheid weißt, wenn es dann die Schulung gibt. Also, ich bedanke mich an dieser Stelle herzlich dafür, dass ihr euch hier eingefunden habt. Hoffentlich dann irgendwann mal mit ein bisschen mehr Nähe sollte man diese Runde wieder zustande kommen.
Eine Gruppenumarmung, so.
Virtuell, ja. Ich mache eine WhatsApp-Gruppe auf. Danke, Natascha, dass du hier warst. Danke, Marcel. Danke, Esther. Also, danke, da muss ich ganz speziell nochmal sagen, dass wir uns mal so auf der Ebene mal kennenlernen. Ne? Hätte ich niemals gedacht. So ist.
Hast du Angst vor mir?
Nein, keine Angst, aber es ist ja so, man ist in derselben Stadt, man sieht sich häufiger und dann fand ich das auch auf jeden Fall auch schon mal guter Jahresabschluss. Also danke
hier. Nächstes Mal ohne Joggenhose.
Ja.
Ja, da ist noch Luft nach oben.
Und nun, last but not least, bedanken wir uns natürlich bei unseren Partnern Fashion United, Fashion Council Germany in Auftrag und Zusammenarbeit mit der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe und dem Projekt Zukunft Berlin. Und wir wünschen allen ein frohes Weihnachtsfest mit wenig Kontakten. Bleibt gesund, Modcast ist im neuen Jahr wieder für euch da. Dankeschön. Come on, come on, come on.